Die Predigt heute ist auch aus der chinesischen Arbeit. Die Idee entstand in einem chinesischen Bibelkreis. Und ich dachte, ja, vielleicht könnte man daraus mal eine evangelistische Predigt machen. Wir sprechen heute über das ganze Kapitel von Lukas 15. Das sind drei unterschiedliche Geschichten mit einer Botschaft. Drei Geschichten mit einer Botschaft. Zur Zeit Jesu folgte der größte Teil der Schriftgelehrten und Pharisäer einer sehr engen Auslegung des Gesetzes. Dabei war der Gesetzestext nicht so bedeutend wie seine Auslegung und die daraus folgenden Ausführungsvorschriften. Man könnte sagen, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer mehr den Kommentaren früherer Schriftgelehrten folgten als dem eigentlichen Gesetz. Das ist heute auch das Interessante. Im Judentum heute definiert man sich über Talmud und nicht so sehr über die Bibel. In Römer 10, Vers 3 schrieb Paulus dazu, dass die Israeliten Gottes Gerechtigkeit nicht erkannt haben, weil sie ihre eigene Gerechtigkeit aufgerichtet hatten. Und das ist ein Riesenproblem. Mit dieser selbst aufgerichteten Gerechtigkeit beurteilten dann die Menschen oder die Pharisäer, die schriftgelehrten Pharisäer, die Menschen in ihrem Umfeld. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten zeichneten sich nicht gerade dadurch aus, dass sie mit Menschen Umgang pflegten, die nicht ihren Maßstäben entsprachen. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten sahen in Jesus übrigens einen Gesprächspartner, mit dem er sich gerne zum Gedankenaustausch traf. Wir sehen das in Johannes 3, Vers 16, Vers 2, wo Nikodemus Jesus sagt: Wir wissen, dass du ein Lehrer von Gott gekommen bist, denn niemand kann die Taten tun, die du tust. Komm mit in meine Schule vielleicht, würde ich mal ergänzen. Nicht? Er hat ihn gesucht als Mitarbeiter und dachte, wir können ihn doch irgendwie einbinden. In seinem Umgang mit Zöllnern und Sündern unterschied sich Jesus allerdings deutlich von den Schriftgelehrten, und das kam, wie wir in den Versen 1 bis 2 sehen, zu gewissen Unstimmigkeiten. Es nahten sich aber, Lukas 15, 1 bis 2, es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören, und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Jesus wurde von Sündern und Zöllnern umlagert, die seine Lehre hören wollten. Vor solchen Ansammlungen von Menschen waren die Pharisäer und Schriftgelehrten sicher. Zu ihnen kamen Sünder und Zöllner nicht. Warum? Weil sie einfach immer nur kritisiert wurden und Verurteilung zu erwarten hatten. Und nun ärgerten sich die Pharisäer über Jesus. Sie ärgerten sich, dass er nicht nur zu den Sündern und Zöllnern sprach, sondern sie ärgerten sich auch darüber, dass er mit ihnen aß und trank und feierte. Und weil die Schriftgelehrten und Pharisäer Jesu Handlungsweise nicht akzeptierten, erzählte ihnen Jesus folgende drei Geschichten, die wir heute betrachten werden. Die erste Geschichte. Das ist etwa so abgelaufen in einem chinesischen Bibelkreis, wo wir das dann im ganzen Kapitel durchstudiert haben. Die erste Geschichte, die Verse 3 bis 5. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte: Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schulter. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Jesus erzählt also diese Geschichte. Wenn ein Besitzer 100 Schafe, von 100 Schafen eins verliert, ist der Verlust 1%. Nicht so hoch. Das ist oberflächlich kein großer Verlust. Aber ein richtiger Hirte, der hat eine Beziehung zu seinen Schafen. Und deshalb würde ein verirrter Hirte sich die Schafe nicht sich selbst überlassen, sondern sie mit großen Mühlen suchen. Und es ist sehr, sehr interessant, es gab mal hier in Deutschland so einen Fall, wo Schafherden gestohlen wurden und die waren unbekannt verschwunden, abtransportiert. Und da hat man festgestellt, da gab es also eine Gruppe, die hat diese Schafe geklaut und wollte sie in Köln auf dem Hauptbahnhof abtransportieren in ein Land ihrer Wahl sozusagen. Und dann haben Schafhirten festgestellt, da gehen wir mal hin. Und dann haben die Schafhirten dann ihre Schafe gerufen und dann kamen die Schafe auf den Waggons wieder raus und suchten sie. Nicht? Also so ist das die Beziehung zu Schafen und Schafhirten. Und so sucht auch ein Schafhirte ein verlorenes Schaf. Wie kann ein Hirte ein verlorenes Schaf finden? Nun, er muss erstmal nachdenken, wo ist er langgelaufen. Das ganze Gelände absuchen mit seinen Augen. Und zusätzlich muss er etwas hören. Etwas versuchen zu hören, muss sich darauf konzentrieren, das Blöken eines verlorenen Schafes zu hören. Durch Blöken kann ein verirrtes Schaf dazu beitragen, gefunden zu werden. Ein verirrtes Schaf, das von seinem Hirten weggelaufen ist oder alleine ist, läuft, das kann man beobachten, im Kreis, bis es tot umfällt. In Vogtland gibt es Familien, die haben einzelne Schafe. Die werden angepflockt, dass sie nicht abhauen können. Und so ist das so, dass Schafe sind ziemlich dumme Tiere. Und wenn ein Schaf umfällt, das könnt ihr auf YouTube mal nachsehen, Schaf umdrehen gibt es doch Filme, nicht wie man Schafe, die umgefallen sind, oder umdreht. Das muss man machen, weil die Schafe sonst sterben. Die können nicht von sich selbst wieder umdrehen. Das heißt, ein Hirte, der ein Schaf lebendig verloren hat und lebendig wiederfinden will, muss sich schnell auf die Suche machen, denn das Schaf befindet sich in Lebensgefahr. Und im Gleichnis, wie gesagt, tut der Hirte das wiedergefundene Schaf auf seine Schulter, rief Freunde und Nachbarn zusammen, wie wir hier lesen. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe ein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, Pharisäern, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Wie der Hirte voller Erleichterung und Freude ist, wenn ein verlorenes Schaf wieder nach Hause zurückgekommen ist, so wird Freude im Himmel sein über jeden, der Buße tut. Das vergessen auch wir, die schon länger gläubig sind manchmal. Es wird sogar Freude sein, mehr über die, die Buße tun, als über die Leute, die schon lange gerecht sind und lange mit Jesus gehen. Kommen wir zur zweiten Geschichte. Die Verse 8 bis 9 zuerst einmal. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht so sorgfältig, bis sie es findet? Und wenn sie die gefunden hat, ruft sie Freundin und Nachbarin zusammen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Eine Frau hat 10 Drachmen. Wenn sie eine Drachme verliert, ist der Verlust schon bedeutender als bei den Schafen. 10%. 10% weniger Geld. Die Frau wird sich daher auf die Suche machen. Dazu wird sie eine Lampe anzünden und selbst die dunkelsten Stellen ihres Hauses durchsuchen. Und die Suche kann sich sehr schwierig gestalten. Denn ein Schaf kann blöken. Habt ihr schon mal eine Münze rufen hören? Hallo, hier bin ich, hier bin ich. Die kann gar nichts. Während im ersten Gleichnis das Schaf durch Rufen auf sich aufmerksam machen kann, kann die Münze gar nichts. Sie liegt da irgendwo in der Ecke oder irgendwo unter irgendwas und kann nicht gefunden werden. Sie kann nicht auf sich aufmerksam machen. Die einzige Fähigkeit, die eine verlorene Münze vielleicht hätte, wäre, das Licht der Lampe zu reflektieren, wenn es aus gutem Material ist. Ob eine Alumünze, in der DDR gab es sowas, das so machen würde, weiß ich nicht. Reflektieren würde, ob man sie finden würde, weiß ich nicht. Und wenn die Münze stark oxidiert ist, findet man sie auch nicht. Die muss schon glänzen. Also die Frau muss sich sehr viel Mühe geben, diese Münze zu finden. Wenn die Frau dann nach langem Suchen diese Münze wiedergefunden hat, dann ist sie hocherfreut. Diese Freude teilt sie mit ihren Freundinnen und Nachbarn. Ihre Suche hat sich gelohnt. 10% Verlust sind doch nicht eingetreten. Und ohne intensives Suchen hätte sie nie gefunden. Und dann Vers 10, so sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Mit diesen Gleichnissen erinnert Jesus die Schriftgelehrten und Pharisäer an eine Tatsache, die im Gesetz und im Propheten geschrieben steht. Dass Sünder umkehren, können und zu ihm zurückkommen. Ihm ist sehr daran gelegen, dass Sünder umkehren, zu ihm zurückkommen. Die Pharisäer haben gedacht, einmal Sünder, immer Sünder, weg aus der Gesellschaft, ab in die Hölle, keine Chance zur Umkehr mehr. Gott denkt da ganz anders. Nehmen wir mal zwei Bibelstellen, Hesekiel 33, Vers 11. Da heißt das: So wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, wenn ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, wenn ich vielmehr daran, dass der Gottlose von seinem Weg umkehrt und lebt. Kehrt um von euren bösen Wegen. Ja, warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Gott hat Gefallen daran, dass Menschen umkehren. Oder Jesaja 55, die Verse 7 bis 8. Ich fange mit Vers 6 an. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt, ruft ihn an, während er nah ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann, der Bosheit seiner Gedanken, er kehre um zum Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und unser Gott, denn er ist reich an Vergebung. Und dann in den Versen darauf steht dann, in Vers 8 steht dann, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Haben wir schon mal darüber nachgedacht, was das bedeutet? Wenn ich von jemandem irgendwie schlecht behandelt werde, was tue ich? Ich behandle ihn auch schlecht, ne? Ich räche mich. Und Gott, von Gott erwarten wir das auch, aber Gott tut das nicht. Gottes Gedanken sind anders. Er weiß genau, was passiert, wenn Menschen, die nicht umkehren, zu ihm zurückkehren. Er weiß genau, wo sie hingehen, wenn sie nicht umkehren. Und deswegen möchte er, dass sie umkehren. Er möchte niemanden in dem Feuer sie haben für Ewigkeit, sondern er möchte, dass die Menschen umkehren, ihn suchen. Und aus diesem Grunde kam Jesus und suchte die Gemeinschaft mit, nicht nur die Gemeinschaft mit Schriftgelehrten und Pharisäern, die er hatte, sondern auch mit Sündern und Zöllnern, die am Rande der jüdischen Gesellschaft standen. Beide Gleichnisse, die Jesus erzählte, handeln davon, dass etwas verloren gegangenes gefunden wurde. Also ein Schaf und eine Münze. Beide Gleichnisse enden mit der Aussage, dass im Himmel Freude sein wird über jeden einzelnen Sünder, der Buße tut. Und Jesus erzählt diese geistliche Wahrheit gleich zweimal, weil jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden muss, wie es in 5. Mose 19, Vers 15 steht. Gott ist sehr daran gelegen, dass Menschen umkehren. Und wenn der Mensch noch so schlecht ist, denn er weiß genau, was geschehen wird, wenn Menschen nicht umkehren. Wir hatten mal einen Büchertisch in Erlangen, einen Gesprächspartner, der kam auf uns zu, ein junger Mann, sah erfolgreich aus und sagte, ich bin ein völlig gottloser Mensch. Ich will nicht mit Gott zusammenkommen und ich glaube auch nicht an Gott, sondern ich will mein Leben, wie ich es habe, in diesen, was ihr wahrscheinlich denkt, verwerflichen Taten, die ich tue, weiterleben. Was sagst du jetzt dazu? Verachtet ihr mich jetzt? Ich habe ihn eine Weile, ein paar Sekunden angeguckt, habe ihm gesagt, eins muss ich feststellen bei dir. Es gibt da eine gewisse Familienähnlichkeit. Wenn ich dein Gesicht ansehe, dann stelle ich fest, dass du auch einer von denen bist, die Gott nach seinem Ebenbild gemacht hat. Gott liebt dich. Ich werde dich nicht verurteilen. Aber ich kann dir sagen, du kannst immer zu Gott zurückkommen, solange du lebst. Gott liebt dich, Gott wartet auf dich. Denn er hat dich gemacht als sein Ebenbild. Und die Familienähnlichkeit ist noch da, die kannst du nicht leugnen, auch wenn du gottlos lebst. Gott möchte, dass Menschen umkehren. Nun, in den ersten beiden Gleichnissen waren sowohl das Schaf als auch die Münze passiv, als sich die Eigentümer auf die Suche nach ihnen machten. Nicht das Schaf hat den Hirten nicht gesucht, die Herde auch nicht gesucht, die Münze hat die Besitzerin nicht gesucht. Die Initiative ging vom Suchenden aus, also von dem Hirten und von der Frau. Aus Gottes Sicht kann kein Mensch aufgrund seiner eigenen Bemühungen zu Gott zurückfinden. Das liegt in der Hauptsache daran, dass niemand Gott sucht. Wir suchen alles Mögliche, vielleicht suchen wir Sinn im Leben, vielleicht suchen wir sogar Vergebung, vielleicht sogar einen Weg in den Himmel, aber Gott sucht keiner. Römer 3, Vers 11. Und dann Johannes 6, Vers 44 sagt Jesus, dass kein Mensch zu ihm kommen könne, wenn Gott ihn nicht ziehen würde. Also alle, die wir hier an Jesus Christus glauben, sind deswegen gläubig geworden, weil Jesus Christus an uns irgendwie gearbeitet hat. Das ist Gottes Perspektive. Ohne Eingreifen Gottes kann kein Mensch gerettet werden. Nun erzählt Jesus aber etwas Interessantes, und das finde ich in dieser Geschichte sehr großartig. Jetzt erzählt er die Perspektive des verlorenen Menschen. Er tut es mal so, als ob der Mensch wirklich auch sich selber auf den Weg machen könnte. Das ist die Geschichte von, in den meisten Bibeln überschrieben, von dem verlorenen Sohn. In der chinesischen Bibel heißt das der verschwenderische Sohn. Lesen wir die Verse 15, Kapitel Lukas 15, die Verse 11 bis 13 zuerst einmal. Lukas 15, die Verse 11 bis 13. Da heißt es, er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Also ein Mensch hatte zwei Söhne. Einer von diesen Söhnen tat etwas bis heute, selbst heute noch Undenkbares. Ich glaube, das ist heute sehr unhöflich, wenn der Vater, der noch lebt, heute schon sein Erbe haben will. Er fordert von dem noch lebenden Vater sein Erbe, das ihm zustehen würde, wenn er dann eines Tages gestorben sein würde. Und der Vater, er liebt diesen Sohn, er gibt das Erbe aus und nach kurzer Zeit packt er seine Sachen und wandert aus. Geplant war eine Reise ohne Wiederkehr, also ein One-Way-Ticket. Weit entfernt von der Heimat im Ausland verschwendet dieser junge Mann sein Vermögen. Wie er es getan hat, da gibt es in Kinderbibeln sehr schöne Geschichten. Wie schlecht und unmoralisch er lebte, darauf wird im Gleichnis nicht weiter eingegangen. Man kann sich das fantasievoll selber ausschmücken. Und dann geht es weiter in den Versen 14 bis 16. Was macht dieser junge Mann jetzt dort? Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jedes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die Schweine fraßen, und niemand gab ihm. Irgendwann waren alle finanziellen Mittel aufgebraucht, der Auswanderer war pleite. Zu seinem Unglück gab es dann noch eine Missernte im Land, es gab eine Hungersnot, die nicht vorhergesehen war. Er lebte vielleicht einige Zeit auf der Straße, aber irgendwann fand er einen Job. Er wurde für einen Juden, ich gehe davon aus, dass dieser Mann ein Jude war, Schweinehirte. Das ist ein Abstieg. Das Hüten von Schafen und Rindern konnte man in Israel, war bekannt. Da gab es Leute, die kannten das, aber Schweinehüten, das gab es nicht. Denn Schweine sind schon eine ganz merkwürdige Art von Tieren. Die Tiere stinken, sie wühlen sich durch den Dreck, sie fressen alles, auch Aas, und selbst Menschen sind in der Gefahr, von Schweinen gefressen zu werden. Ist schon passiert, dass dann ein Bauer dann von seinen Schweinen aufgefressen wurde. Kann schon vorkommen. Merkwürdige, üble Tiere, die stinken fürchterlich. Und wie gesagt, er wollte sich mit Schweinefutter seinen Bauch vollschlagen, das wurde ihm teilweise verwehrt. Was hat er gemacht? Er hat den Schwein direkt wahrscheinlich vor ihrer Schnauze das Essen weggenommen. Nicht? Der Mensch isst das, was er isst, sagt man so schön, nicht? In der Ernährungsberatung. Wenn das so wäre, dann wäre dieser ehemalige reiche Sohn eines reichen Mannes ganz unten angekommen, er ernährte sich und lebte wie ein Schwein. Lesen wir weiter, die Verse 17 bis 19. Als er aber in sich ging, sprach er: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dieser junge Mann wird sich dann im Schweinetrog oder am Schweinetrog seiner Lage bewusst, in die er sich selbst hineinbegeben hatte. Er dachte zum ersten Mal an die Rückkehr in seine Heimat, sein Vaterhaus. Wäre es ihm nicht schlecht gegangen, wäre er wahrscheinlich nie auf den Gedanken gekommen, zu seinem Vater zurückzukehren. Sein selbstverschuldetes Elend brachte aber ihn zum Nachdenken. Es ist so, wie im Psalm 107 geschrieben steht. Schlagen wir mal Psalm 107 auf. Das ist ein sehr hübscher Psalm, der zeigt auf, wie Gott Menschen bewegt, das zu tun, was dieser junge Sohn dieses reichen Mannes auch getan hat. Lesen wir nur die Verse 1 bis 7. Psalm 107, 1 bis 7. Preis den Herrn, denn er ist gut und seine Gnade währt ewig. Das sollen sagen die Erlösten des Herrn, die aus der Hand des Bedrängers erlöst hat, die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten, vom Westen, vom Norden, vom Süden. Sie irrten in der Wüste auf öden Weg. Sie fanden keinen Wohnort. Hungrig waren sie und durstig. Es verschmachtete in ihnen ihre Seele. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Aus ihrer Bedrängnis errettete er sie. Er leitete sie auf den rechten Weg, sodass sie zu einem bewohnten Ort gelangten. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern, denn er hat die durstende Seele gesättigt und die Hungerseele mit Gutem erfüllt. Und so geht die ganze Psalm 107 weiter. Gott führt Menschen manchmal in eine schwierige Situation hinein, in eine Ausweg-Situation hinein, in Schwierigkeiten und Katastrophen, damit sie ihn rufen. Sonst würden sie ihn nicht rufen. Denn ohne dass sie Gott rufen, würde Gott sie nicht retten. Der Mensch muss schon irgendwie dahin gebracht werden, zu rufen. Und ich bin, wie ihr wahrscheinlich von Jeff schon gehört habt, aus früheren Zeiten nicht unbedingt immer so ein netter Mensch und mit netten Absichten. Und ich empfehle chinesischen Bibelkreisen, empfehle ich durchaus mal, betet doch mal für eure Verwandten, die nicht gläubig werden wollen, die Pest an Hals, dass es ihnen so schlecht geht, dass sie ihn suchen, dass sie Gott suchen. Nicht dafür beten, dass Gott sie bewahrt und sie beschützt und sie es gut gehen lässt, dass sie gesund bleiben. Nein, lass sie krank werden, dass sie dich suchen. Nicht sehr nett, nicht? Aber manchmal müssen Menschen in solche Situationen kommen, überhaupt auf die Idee zu kommen, Gott zu suchen. Denn sie kommen von selbst nicht auf die Idee. Es gibt den deutschen Spruch, Not lehrt beten. Nun, ich kenne viele Leute im Zweiten Weltkrieg, die mir erzählt haben, im Zweiten Weltkrieg haben sie gebetet und Gott hat gerettet, aber sie haben sich nicht bedankt und haben Gott nicht angenommen, zu Jesus nicht gefolgt. Das ist leider so, aber beten wir vielleicht manchmal in der falschen Weise für unsere nicht-christlichen Freunde? Vielleicht sollten wir mal ein bisschen Not haben, ein bisschen Probleme haben und dann in einem Problem zu Gott suchen? Aus den chinesischen Bibelkreisen, die meisten Leute, die herkommen aus China, um hier zu studieren, aus der Volksmedizin, sind hoch arrogant. Mit einem Selbstbewusstsein, das ist irre. Habe ich noch nie gesehen von Deutschen. Und die gläubig werden, kriegen immer so Probleme, dass sie wirklich fast am Zusammenbruch sind. Und dann rufen sie zu Jesus und Jesus rettet sie. Das ist wirklich Psalm 107 ein guter Hinweis. Wie kann man für Menschen beten, dass sie ihn rufen? Und Gott bringt Menschen in Probleme, um sie zu retten. Denn ohne, dass sie ihn anrufen würden, würde er nicht retten. Gott rettet niemanden gegen seinen Willen. Aber er bringt Menschen in Schwierigkeiten, dass sie wollen, dass sie um Rettung suchen. So, in dieser ausweglosen Situation wuchs der Wunsch in dem Sohn, zum Vater zurückzukehren. Er befürchtete aber nicht, einfach zurückkehren zu können. Denn ihm wurde bereits das Erbe ausgeteilt, er hatte keinen Rechtsanspruch auf Rückkehr als Sohn. Seine Beziehung zum Vater war von seiner Seite aus zerstört. Eine Rückkehr bedeutete das Eingestehen seines Fehlverhaltens. Das wäre in der chinesischen Kultur katastrophal, ein Gesichtsverlust. Lieber gehe ich auf einen falschen Weg weiter, anstatt umzukehren, denn ich will mein Gesicht ja nicht verlieren. Nun ging es auch so schlecht, dass er nach einigen Überlegen tatsächlich entschied, sich los, sich auf den Weg zu machen, und er legte sich sogar seine Worte zurecht, die er plante zu sagen, und wollte sich seinem Vater als Tagelöhner andienen. Und dann lesen wir weiter, was geschieht. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch ferne war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Dann der Sohn auch sprach: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Dann unterbricht der Vater ihn und da machen wir später weiter. Der Sohn macht sich auf dem Weg in sein Heimatland zu seinem Vater. Er konnte sich nicht vorher neu einkleiden. Seinen Koffer hatte er nicht mehr. Er hatte keine andere Kleidung als die schmutzige Kleidung eines Schweinehirtens, eine erbärmliche Erscheinung. Und ich habe Chemie studiert. Und während des Chemiestudiums hat man Praktika, ist man stundenlang im Labor. Man stinkt aus allen Knopflöchern noch wochenlang nach Chemie. Ich kann mir vorstellen, wie dieser Mann gestunken haben muss, wenn er jahrelang bei den Schweinen war und mit den Schweinen lebte als Hirte der Schweine. Also, mit schmutzigen Kleidern, einem Schweinehirten, eine erbärmliche Erscheinung kam er. Der Vater sah ihn plötzlich und von Ferne auf sein Haus zukommen. Irgendwie kam ihm dieser schmutzige, abgemagerte junge Mann bekannt vor. Eine Familienähnlichkeit. Den kenne ich doch irgendwoher. Er erkannte seinen Sohn, rannte auf ihn zu und ließ sich von dessen schmutziger Kleidung und Gestank nach Schwein nicht davon abhalten, ihn um den Hals zu fallen und, in der anderen Übersetzung steht, heftig zu küssen. Naja, dabei nahm er ein bisschen gesundheitliche Risiken in Kauf. Denn einen Schweinehirten zu küssen, der vielleicht noch so den Schweinekot im Gesicht hängen hat, ja, das ist nicht so besonders das, was so gesundheitlich zuträglich ist. Denn der Junge war bestimmt völlig verkeimt. Völlig verdreckt, völlig verkeimt. Nun, der zurückkehrende Sohn sagte noch schnell seinen auswendig gelernten Spruch auf, wurde abgebrochen, wo er sagte: Ich möchte dein Tagelöhner werden. Der Vater ließ das nicht weiter zu und er sprach zu seinem Sklaven: Bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seiner Hand und Sandalen an seinen Füßen und bringt ein gemästetes Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. War verloren, ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Also, Sohn, jetzt bist du zu Hause angekommen, geh erstmal duschen. Da wurde er neu eingekleidet, bekam einen Siegelring an die Hand gesteckt. Und damit war er als Sohn wieder angenommen und wieder handlungsfähig als Sohn. Er galt wieder etwas. Es wurde ein großes Fest organisiert mit Festessen und Einladung an die Freunde und Nachbarn. Als Grund der Feierlichkeit gab der Vater an: Dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren, ist wieder lebendig geworden und ist wiedergefunden worden. Und wie den ersten beiden Gleichnissen war große Freude darüber, dass ein Sünder umkehrte. Teilten die alle die Freude über die Umkehr eines Sünders? Wenn nun die Pharisäer und Schriftgelehrten beobachteten, dass Jesus Besuch bekam von Zöllnern und Sündern, ist es nicht ein Grund, mal zu sagen: Ey, wir können die nicht erreichen, aber der kann die erreichen. Ist eine große Chance, dass die auch gerettet werden. Nein, die Pharisäer teilten diese Freude nicht. Wie wir in Lukas 15, Vers 2 sehen, sie murrten und sprachen: Dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Sie wollen die Sünder lieber bestraft sehen und ewig in der Hölle. Jesus dachte nicht so. Er sah an den Zöllnern und Sündern, die sich bei ihm einfanden, um seine Worte zu hören, Menschen, die sich Gottes umkehren wollten, die eine gewisse Familienähnlichkeit hatten, nach Gottes Angesicht, nach Gottes Herrlichkeit geschaffen. Warum freuten sich die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht über das erwachte Interesse an geistlichen Fragen bei diesen Sündern und Zöllnern, die darum gar nicht, darüber gar nicht früher nachdachten. Lesen wir weiter in unserer Geschichte. Die Verse 25 bis 28. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen Sklaven herbei und erkundigte sich bei ihm, was das sei. Der aber sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen und der Vater hat das gemetzelte Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Bis dahin. Der andere Sohn, dem das Erbe nicht ausgezahlt wurde, und den möchte ich mal als treu und gehorsam bezeichnen, der beim Vater geblieben war, kam von der Feldarbeit zurück und wunderte sich über den Feierlärm. Er fragte den Knecht aus. Der Knecht berichtete, sein Bruder ist zurückgekehrt. Der Vater hat sich so darüber gefreut, dass er eine Willkommensparty steigen ließ. Und darüber wurde dieser andere Sohn ärgerlich und wütend. Er weigerte sich, ins Haus zu kommen. Die Geschichte wird in den meisten Bibeln, wie gesagt, als die Geschichte des verlorenen Sohnes bezeichnet. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist es, der verlorene Sohn? Der zurückgekehrt ist ja nicht mehr verloren, der ist schon wieder da. Wer ist es, der wirklich verlorene Sohn? Der Rückkehrer kann es nicht sein. Geht jetzt der zweite Sohn verloren? Da der nicht gehorsame Sohn, der gehorsam sozusagen nicht in das Haus seines Vaters und des Bruders wollte, kam der Vater zu ihm heraus. Auch hier sehen wir, der Vater rennt einem Sohn entgegen, der als Schweinehirte zurückkommt. Zum anderen geht er hinaus. Er kommt nicht rein, also geht er heraus. Das ist, wie Gott handelt. Er geht immer uns entgegen und sucht uns. So suchte er diesen, dieser Vater suchte auch jetzt diesen anderen Sohn. Und da sehen wir Vers 28, zweiter Teil. Der Vater ging hinaus und redete zu ihm. Er wollte seinen treuen Sohn nicht verlieren und drängte ihn, an der Feier teilzunehmen. Nun beklagte sich der treue Sohn bei seinem Vater. Er beantwortete und sprach zu dem Vater: Siehe, viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böcklein gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Ist der Einwand des Sohnes berechtigt? Aus seiner Sicht schon. Kann man verstehen. Während sein Bruder das Leben genoss, musste er hart arbeiten. Er hatte viel zu tun, er hatte keine Zeit zum Feiern. Dabei hätte er auch gern mal mit seinen Freunden eine Grillparty mit frischem Lammfleisch gehabt und wäre dabei fröhlich gewesen. Aus dieser Klage können wir zwei Schlussfolgerungen ziehen. Der zweite Sohn wollte mit seinen Freunden fröhlich sein. Interessant. Wie war es mit seiner Beziehung zum Vater? Der weggelaufene Sohn kam zu seinem Vater zurück. Sie hieß ihn willkommen und war fröhlich mit ihm. Wer hatte am Ende der Geschichte eine engere Beziehung zum Vater? Der erste oder der zweite Sohn? Was unterschied nur beide Söhne? Nun, der erste Sohn war ausgereist, hatte den Vater vergessen und sich in der Not, in der er sich befand, an seinen Vater erinnert und ist zu ihm zurückgekehrt. Zweitens, der daheimgebliebene Sohn hatte zwar für den Vater fleißig gearbeitet, aber darüber seine Beziehung zu seinem Vater durch diese Arbeit vernachlässigt. Er hat gearbeitet, aber seine Beziehung zum Vater, naja. Das hätte er gewusst, nämlich, dass der Vater sehr unter dem Verlust des anderen Sohnes litt. Wenn wir Jesus folgen, sind wir oft in der Gefahr, dass wir uns auf den Dienst mit Jesus konzentrieren und nicht auf Jesus. Das ist ein großes Problem. Ich ermutige Chinesen immer wieder, auch Deutsche immer wieder, die Bibel ein- bis zweimal im Jahr durchzulesen. Da höre ich immer wieder, oh, das ist aber ganz extrem und ich verstehe nicht so viel beim Bibellesen. Habe ich gesagt, ja, das ist nicht die Frage des Verstehens. Lies die Bibel nicht, um die Bibel zu verstehen. Lies die Bibel, um mit Jesus zusammen zu sein. Das ist sein heiliges Wort, das er spricht. Ja, was ist, wenn ich die Bibel nicht verstehe? Ja, das kann vorkommen. Stell dir vor, ein kleines Kind liegt auf dem Wickeltisch und wird gewickelt. Und der Vater sagt: Mensch, deine Windel stinkt aber ganz schön. Und das Kind sagt: Ha! Das war eigentlich eine Kritik, nicht? Was hat das Kind gesagt? Es hat gelacht. Warum? Das Kind hat ja nicht verstanden, was der Vater gesagt hat, aber sagte: Papa spricht zu mir. Papa liebt mich. Papa spricht zu mir. Wie toll, dass Papa zu mir spricht. Je älter das Kind wird, umso mehr versteht das Kind auch, was die Eltern meinen und versteht auch zu gehorchen. Da gibt es ja Konflikte, das ist normal. Aber das ist das: Papa spricht zu mir. Lies die Bibel jeden Tag mit vielen Kapiteln. Papa spricht zu dir. Verstehen kommt später. Wenn wir Jesus dienen, nicht wie der Reiche, nicht wie der Sohn, der zurückgeblieben ist, uns auf die Arbeit konzentrieren. Es geht nicht um den Dienst, es geht nicht um die Gemeinde. Es geht in unserem Leben nur um zwei Personen. Um Jesus und um mich und um mich und um Jesus. Diese Beziehung muss entwickelt werden. Diese hat dieser Sohn offensichtlich irgendwie vernachlässigt, der fleißig zu Hause gearbeitet hat. Wir sehen auch, der Gerechte kann abweichen und muss umkehren. Und wie unterschied sich das Verhalten des Vaters zu den beiden Söhnen? Nun, als der erste, verarmte nach Schwein stinkende Sohn zu ihm zurückkehrte, rannte der Vater ihm entgegen, schloss ihn in seine Arme und ließ ihn neu einkleiden und feierte seine Rückkehr. Der Vater wartete auf die Rückkehr und begrüßte ihn, und als ob nichts gewesen wäre. Als der heimgebliebene Sohn nicht zur Begrüßungsfeier seines Bruders nach Hause ging, ins Haus ging, ging der Vater schnell zu seinem Sohn hinaus und lud ihn ein, mitzufeiern, und erklärte seine Beziehung zu ihm. Und das ist sehr, sehr interessant, was dieser Vater zu dem Sohn sagt. Er aber sprach zu ihm, Moment, hier falsches Kapitel. Er aber sprach zu ihm: Kind, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. Aber musst du doch jetzt fröhlich sein und sich freuen. Dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er ist verloren gewesen und wieder gefunden worden. Er erklärte seine Beziehung zu ihm. Der treue Sohn blieb natürlich der alleinige Erbe des Vaters. Denn der andere Sohn war zwar zurückgekehrt, aber sein Erbe war nicht mehr da. Darüber, dass er zurückgekehrt war, sollte sich der treue Sohn freuen. Seine Beziehung, das, was der Vater ihm gegeben hat, würde niemals verlieren. Also freu dich, dass dein Sohn, dein Bruder zurückgekehrt ist. Und damit bricht die Geschichte ab. Das ist eine Geschichte mit offenem Ende. Würde sich der daheimgebliebene Sohn entscheiden? Wie würde er sich entscheiden? Würde er den Vater verlassen? Würde er ins Haus gehen und an der Feier teilnehmen, um seinen ehemals verlorenen Bruder willkommen zu heißen? Darüber mussten jetzt die Pharisäer nachdenken. Wollen wir Gott verlassen? Oder wollen wir Gottes Gnade akzeptieren und uns mit Gott freuen, dass ein Sünder Buße getan hat? Die Botschaft der drei Geschichten ist eine. Deswegen die Überschrift dieser Predigt ist: drei unterschiedliche Geschichten mit der gleichen Botschaft. Gott freut sich über jeden Sünder, der Buße tut. Wie weit man auch von Gott weg ist und wie nahe man sich bei Gott wähnt, Gott will alle Menschen retten. Er freut sich über die Buße eines offensichtlichen Sünders. Genauso freut er sich über die Buße sich als gerecht wähnenden Pharisäers, wenn sie von ihrer Voreingenommenheit den Sündern gegenüber umkehren und Sünder nach ihrer Buße freudig akzeptieren. Als wir in einem chinesischen Bibelkreis, ich sage jetzt nicht, welcher Bibelkreis das war, weil das ist jetzt zur Zeit in China, wir sind kritisch geworden. Es gibt neue Gesetze in China, wonach auch Veranstaltungen wie zum Beispiel Ostertagungen, die wir hatten, die Teilnahme verboten ist. China wird demnächst im Verfolgungsindex wieder nach oben steigen, vermute ich mal. Deswegen sage ich nicht, welcher Bibelkreis das war. Hatten wir dieses Kapitel durchgelesen, und ich fragte den Lehrer, der die Bibelstunde gehalten hat, einen Student aus dieser Stadt, ob er nicht die Gruppe fragen wollte, ob jemand bereit sei, zum himmlischen Vater umzukehren. Habe er gesagt, Schatz, sagt nämlich, sag, komm, sag mal, frag mal die Frage, will jemand hier umkehren? Sagt, nein, nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. So direkt wollen wir doch nicht fragen. Habe gesagt, ey, jetzt ist gute Gelegenheit da. Ihr habt das Thema gerade besprochen. Nein, 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 auf keinen Fall. Wie die anderen schon gemerkt haben, dass wir noch tuscheln und es war ein bisschen Unruhe in der Gruppe. Und da hat er dann gesagt, okay, also Martin meint, ich soll hier euch fragen, ob jemand umkehren möchte. Nicht ich frage, sondern Martin meint, ich soll fragen, ob jemand umkehren möchte. Möchte jemand umkehren? Ja, ich. Fünf Leute hoben die Hand und sagten, ich auch. Es schloss sich eine längere, bewegende Gebetsmannschaft an. Und die Chinesen waren ein bisschen unsicher, was sie tun sollen. Da habe ich dann auf Chinesisch ein Übergabegebet zum Schluss gesprochen und die Leute aufgefordert, im Herzen das Gebet mitzusprechen. Im letzten Jahr sind die Leute getauft worden im Main, bei Randersacker, sehr schöne Stelle. Die Frage, möchte heute jemand zu Gott umkehren? Scheut euch nicht. Wir können nachher darüber sprechen. Beten wir.